ARD Sounds.
Nach diesem Gespräch würde ich nicht mehr in der Beziehung mit mir sein wollen, ehrlich gesagt.
Die Frage ist ja aber nicht links oder rechts, sondern in dem Fall ist eine Partei, also existiert sie auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Ich würde in die Lehre gehen bei Wolfgang Kubicki, um Alexander Dobrindt zu bekehren.
Also ich würde mal so ein paar Spiegel in der Wohnung aufhängen, dann kann der Gute ein bisschen reflektieren.
Extra 3. Bosettis Woche.
Wenn es irgendwie möglich ist, einander mehr zuzuhören, statt sich nur zu beschimpfen. Ich trete auch in Berlin anders auf. Auch ich habe in der Vergangenheit, auch hier und gegenüber anderen, deutliche Worte gewählt. Aber ich werde künftig noch stärker darauf achten und versuchen, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen ist. Und wer glaubt, immer nur seine Meinung zu 100% durchsetzen will, der kann kein guter Demokrat sein.
So schöne Worte von Markus Söder. Ich finde, man spürt einfach, dass sie tief aus seinem Herzen kommen. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe eine Ankündigung. Das hier ist die 108. Folge von diesem Podcast und die vorerst vorletzte. Nun, da Markus Söder bekehrt ist, braucht es Bosettis Woche einfach nicht mehr. Ich möchte nicht sagen, dass dieser Podcast zu Ende geht. Ich möchte eher sagen, er nähert sich seiner Vollendung. In 2 Wochen gibt es also noch eine fulminante Sommerpausen-Einleitungsfolge mit niemand anderem als Bodo Wartke. Und nach dem Sommer sehen und hören wir uns weiterhin in meiner Late Night bei Bosetti will reden, überall. Achso, in der letzten Late Night habe ich übrigens behauptet, das sei die letzte Folge. Es war aber nur Spaß. Nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt mit ganz vielem aufhören. Es geht weiter. Vielleicht eines Tages auch nochmal mit diesem Podcast. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber jetzt bringt sie uns erstmal meine heutige Gästin. Die klingt nämlich so.
Ich bin 1,60 groß. Es hat viele Vorteile. Ich komme immer kostenlos rein bei Sanifair.
Du kannst doch nicht einfach ohne Vorwarnung bei mir anrufen. Das ist ein kompletter Eingriff in meine Privatsphäre. Das ist wie so ein SWAT-Team, was einmal die Wohnungstür sprengt und dann das Zimmer stürmt. Ich starre die ganze Zeit aufs Display und hoffe, dass es aufhört zu klingeln.
Ich mag Berlin. Ich finde, Berlin ist eine großartige Stadt. Es gibt eine Sache, die stört mich ein bisschen an Berlin. Das sind die Leute.
Ich weiß gar nicht, woran das liegt, warum ich so ein Problem damit habe, nicht einfach zu sagen, was ich denke, was in mir vorgeht, für mich einzustehen. Und dann habe ich mal mit meinen weiblichen Freundinnen drüber gesprochen, woran das liegen könnte. Und die meinten, ja, das sind wahrscheinlich einfach die patriarchalen Strukturen, in denen du groß geworden bist, die Sozialisation der Frau. Dann habe ich mit meinen männlichen Freunden drüber gesprochen und die meinten, hä, was?
Betongold?
Betongold!
Das Einzige, was ich mir leisten kann, ist ein 5-Kilo-Sack Zement aus dem Baumarkt.
Ich glaube, erstmal, es gibt eine Bühnenperson von mir und es gibt halt die Florentine abseits der Bühne und die Florentine auf der Bühne ist auf jeden Fall weniger schüchtern.
Immer wenn ich richtig viel Stress habe, schaue ich Nachrichten, weil es tut so gut, sich ab und zu daran zu erinnern, dass du die Hälfte deiner Deadlines nicht mehr erleben wirst.
Florentine Osche ist heute da, Comedienne, Podcasterin und relativ neues Mitglied der Extra 3 Familie. Hi,
ja,
wie schön.
Hi, danke für die Einladung. Wow, wow. Also ich war auf vieles vorbereitet, weil ich ja natürlich auch den Podcast höre. Und Carus hatte absolut recht, es ist sehr schmerzhaft, sich selbst zu hören. Es ist ganz komisch, aber ihr habt sehr süß diesen Zusammenschnitt rausgewählt. Lieben Dank.
Ja, Props an die Redaktion. Finde ich auch. Finde ich auch. Es ist sehr schön. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich jetzt aus Berlin mit dir rede. Aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich keine Ur-Berlinerin bin. Also ich werde mir Mühe geben, ganz nett zu sein. Naja.
Ey, du, also BerlinerInnen sind auch wirklich netter, als man denkt. Glaube ich. Hoffe ich.
Ich habe, ja, es ist so ein Klischee, ne? Es ist diese ruppige Freundlichkeit. Ich habe da gar nichts gegen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Du bist jetzt bei Extra 3 ganz viel, ne? Sind da alle nett zu dir?
Ey, es ist wirklich so krass. Also ich habe immer Angst, wenn ich an irgendein Set komme, gerade so Fernsehen und so, und dann sind da vielleicht auch ältere Leute und dann bin ich meist die Jüngste im Raum, aber wirklich, ich habe bisher von vorn bis hinten, also wirklich von Redaktion bis hin zu Licht, Ton und Regie, Aufnahmeleitung, nur nette Leute getroffen. Ich fühle mich fantastisch,
ne?
Wohl. Es ist wirklich fast gruselig. Ich warte jede Woche so, die ich da bin, dann darauf, dass ich irgendwo den Haken finde, aber bisher habe ich ihn noch nicht gefunden. Ich hoffe, es bleibt dabei.
Ja, nein, das ist wirklich ganz krass. Ich finde das auch krass. Also man könnte sagen, ja, Sarah, du musst das jetzt sagen. Du bist ja auch irgendwie Bastard. Aber das Schöne ist, da ich mit diesem Podcast jetzt, ne, ich habe ja beschlossen, damit aufzuhören. Deswegen könnte ich ja jetzt, das wäre ja der Moment, mal so richtig auszupacken.
Deine Möglichkeit, ja.
Ja, was so hinter den Kulissen bei Extra 3 abgeht. Und es ist wirklich, ich habe gerade schon ekelhaft gesagt, es ist wirklich krass. Es ist einfach eine rundum nette Redaktion und Produktion. Das ist kaum auszuhalten. Schlimm, schlimm.
Ja. Es ist wirklich krass. Ist also als ich letzte Mal da war, hatte mein Zug richtig lang Verspätung. Und dann kam ich in den Backstage und es war alles total stressig. Wir haben kaum noch die Durchlaufprobe geschafft. Und dann stand da einfach von der Aufnahmeleitung, weil die netterweise dran gedacht hat, ein Essen aus der Kantine, eigenhändig zusammengestellt, ein Salat mit Dressing separat und noch einem Getränk. Und ich dachte mir, ach krass, wie umsichtig sind denn diese Leute hier? Das ist also ja wirklich heftig.
So viel Lob. Guck mal, vielleicht machen wir jetzt zum Fastabschluss des Podcasts doch noch so ein bisschen gute Laune. Weil normalerweise ist mein Anspruch ja immer, dass die Leute weinen, wenn sie hier rausgehen. Nein, wir reden einfach über Leute, die sich davon eine Scheibe abschneiden könnten, würde ich sagen. Denn es ist mir aufgefallen gerade und ich glaube vielen anderen Menschen auch, die FDP gibt es noch und sie meldet sich zurück mit Streit. Kommen wir zum
Pärchen der Woche.
Das Pärchen der Woche sind die Königin der Doppelnamen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der frisch gewählte Bundesvorsitzende der FDP Wolfgang Kubicki. Und ich würde den beiden gerne zum Einstieg einmal zuhören. Hören wir uns erstmal Frau Strack-Zimmermann an.
Es geht um eine Haltung. Und wer auch nur einen Hauch kokettiert mit der AfD, nennen sie es Brandmauer, nennen sie es Tralala oder Gartenhecke, wird mich auf der Zinne haben.
Und nun Wolfgang Kubicki.
Die Frage, ob wir Anträge im Parlament einbringen, in den Landtagen einbringen, wir nicht davon abhängig machen, ob die AfD möglicherweise zustimmen könnte oder auch nicht, oder die Linken oder wer auch immer. Wer aufhört, seine Position zu markieren aus lauter Angst, die AfD könnte zustimmen, der kann auch zu Hause bleiben.
Also 39% für Frau Strack-Zimmermann, 59% für Herrn Kubicki. Wo hättest du dich da eingeordnet?
Ich fand alles furchtbar. Also wirklich, allein wenn ich diese Stimme höre, ich kriege schon so einen Anfall, merke ich. Es kam ja alles extrem überraschend. Ich finde es erstaunlich, wie wenig Stimmen man kriegen kann, wenn man so gut wie keine Konkurrenz hat. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus.
Eines der großen Themen war ja, so, es ist ein bisschen die neue Gretchenfrage, oder? Ich stelle sie dir vielleicht mal. Ja. Wie hältst du es mit der Brandmauer? Wie stehst du so zur Brandmauer?
Ach, nenn
es Gartenhecke, wie du möchtest.
Okay, ja.
Du als altes FDP-Mitglied.
Genau. Ja, vielleicht komme ich hier doch noch heulend aus dem Podcast raus. Also ja, ich meine natürlich, es gibt halt Pro und Contra. Aber also ich bin persönlich eine große Befürworterin der Brandmauer, einfach weil es halt unsere demokratische Grundordnung schützt und verhindert, dass verfassungsfeindliche, extremistische Außenkräfte dann den Zugriff auf eine Regierungsmacht erhalten. So. Und natürlich verstehe ich, also der Satz ist bestimmt auch noch nicht oft gefallen, aber in gewisser Weise Kubickis Haltung, wenn er sagt, dass es halt die Mehrheitsfindung erschwert oder er ja auch mit Linken debattiert, warum sollte er dann nicht in sachliche Debatten mit dem rechten Flügel irgendwie treten, aber ich finde halt links und rechts lässt sich einfach da nicht miteinander vergleichen und ich finde, es erschafft so eine Illusion der Kontrolle oder er hat so diese Illusion der Kontrolle. Ja, Brandmauer ist ja gar nicht so wichtig. Die Frage ist ja aber nicht links oder rechts, sondern in dem Fall ist eine Partei also auf der Grundlage, also existiert sie auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder ist sie eine Gefahr für diese Grundordnung und läuft sie Gefahr, die zu unterminieren. Und ich finde, da gibt's halt einfach nur eine klare Haltung und die ist, ja, wir lassen hier die Brandmauer bestehen und wir gehen hier gar nicht irgendwie einen Schritt auf die AfD zu, weil das legitimiert einfach, was nicht zu legitimieren ist.
Ja, es ist ja auch Teil der Rhetorik, ne? Also es ist ja dieses gleichzeitige Erwähnen von links, wenn es um die Gefahr von rechts geht. Das ist ja Absicht. Das ist ja kein Zufall. Das machen tatsächlich, glaube ich, ausnahmslos diejenigen, die die AfD bagatellisieren und verharmlosen. Ne? Die sagen immer so, ja, weder links noch, ich bin weder links noch rechts. Ich will mit links, ich rede auch mit links, warum dann nicht mit rechts? Als wäre es gleich. Das ist genau, das ist so dieses Hufeisen, das viel zitierte. Was mich ein bisschen wundert bei Kubicki ist, nein, was heißt wundert? Ich weiß es nicht, aber was er so... Also ich wollte gerade sagen, es wundert mich, dass er das nicht versteht, aber das ist natürlich falsch, weil er versteht das, aber er gibt vor, es nicht zu verstehen.
Ja.
Natürlich ist es egal, ob die AfD einem Antrag zustimmt. Natürlich sollte man einen Antrag nicht einbringen, weil die AfD zustimmen könnte. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, will man einen Antrag durchsetzen, wenn er nur mit Stimmen der AfD durchgesetzt werden kann. Also wenn alle anderen auch zustimmen oder genügend von den anderen. Die Frage ist, will man Mehrheiten generieren für Anträge oder welche Form auch immer zusammen mit der AfD? Und dann, das ist ja auch wieder ein rhetorischer Kniff, ne, so zu tun, als würde man ja, wir lassen uns doch von der AfD nicht diktieren, was wir einbringen könnten, weil die zustimmen können. Ja, aber die Frage ist, ob du Mehrheiten findest mit anderen Fraktionen. So, das ist die eigentliche Frage. Und dann so zu tun, als würde das kein Einbinden in die Machtstrukturen bedeuten. Das ist, so naiv ist Wolfgang Kubicki nicht. Genau so wenig wie die anderen, die das machen.
Genau, und es macht mich halt einfach so wütend, weil es einmal den Fokus verschiebt. Also man könnte, so wie du sagst, ja einfach an einer anderen Stelle ansetzen und da irgendwie probieren, die Mehrheiten anders irgendwie zu generieren. Aber man merkt so, okay, ja, das schaffen wir hier nicht. Wir sind ja so unbeliebt, pipapo. Ja, aber wir haben hier ja noch die AfD. Und ich finde, es sollte einem zu denken geben, wenn man, ja, wie du sagst, überhaupt einen Antrag ins Spiel bringt, wo die AfD so pro ist und sich dann aber selbst als liberale Partei irgendwie ich finde es wirklich absurd.
Ja, aber das Problem ist halt, dass es funktioniert. Also ich glaube wirklich, es klingt jetzt ganz überheblich, was ich sage, weil ich so sage, ha, ich habe es verstanden, ganz viele verstehen es nicht. Aber gut, dann lass es für den Moment überheblich sein. Aber ich glaube wirklich, dass viele Menschen nicht verstanden haben, was das Problem ist, wenn man Mehrheit mit der AfD generiert. Also, dass man natürlich, wenn man die AfD braucht für Mehrheiten und akzeptiert, dass sie ein Mittel sein kann, um die eigenen politischen Anliegen durchzubringen, dass man ihr dann faktisch Macht gibt. Ne? Weil man natürlich dann die Anliegen, die man einbringt, so einbringt und so formuliert und so anlegt, dass man die Stimmen der AfD eben auch wirklich bekommt. Das heißt, man muss ihr ja, wenn man jetzt einmal eine Mehrheit generiert, mit ihr könnte das unproblematisch sein, solange man das nie wieder tun will, aber man will das ja wieder tun. Das heißt, die AfD wird faktisch die Politik der eigenen Partei beeinflussen. So. Und es ist ein Problem, dass diese Rhetorik, die das verkennt, dass die halt funktioniert. Und dass die Leute dann sagen, ja, Kubicki hat doch recht, was ist denn das Problem? Das ist das Problem.
Aber ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es da sich schon verändert hat, also in dieser Rhetorik. Weil ich meine, wann war 2020, als Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde, da hat sich ja das FDP-Präsidium noch klar distanziert und Volker Wissing, der Ex-Generalsekretär, hat ja dann gesagt, es war ein schwerer politischer und persönlicher Fehler, diese Wahl überhaupt anzunehmen. Und was das ja dann auch impliziert, dieses Risiko der Abhängigkeit von der AfD in Kauf zu nehmen. Und jetzt dreht ja einmal Kubicki das Ganze um und sagt, die FDP würde sich von der AfD abhängig machen, wenn sie auf Antragstellung verzichtet, aus Angst, die AfD würde dazu stimmen. Also das ist ja genau das umgedrehte Narrativ und da frage ich mich schon, ob diese Rhetorik jetzt sich nochmal verschärft und verändert hat in den letzten Jahren, um dann dieses Narrativ, was Kubicki jetzt auch propagiert, extra zu füttern. Oder ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sich die Rhetorik verschärft. Ich habe, Kemmerich war mal bei mir in der Sendung, das war auch nach 2020, das, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, 22 oder 23, und da habe ich ihn gefragt, ob er das als Fehler sieht. Und er hat gesagt, nee, war kein Fehler. Das heißt auch, innerhalb von Kemmerich hat sich da eine Wandlung vollzogen. Genau, und ja, also wenn das jetzt die... Ja, wenn das die Richtung der FDP jetzt sein soll, dann ist es auf jeden Fall auch eine Wandlung. Ich finde allgemein, ich bin ja großer Wolfgang Kubicki-Fan von seiner Rhetorik, weil der ja immer so Sätze sagt, ne? So Sätze, wo man sagt, stimmt, ne? Irgendwie, wenn man nicht zu viel nachdenkt, ne? Und das macht er genau da ja auch, ne? Also er lässt sich ein darauf, der AfD politische Macht zu geben und rechtfertigt es damit, dass er der AfD keine politische Macht geben will. Und das ist schon schlau, muss man ihm lassen.
Ja, aber es ist ja auch gleichzeitig eigentlich, wenn man einmal drüber logisch nachdenkt, so leicht zu durchschauen und zu entlarven. Und ich bin so geschockt, dass es irgendwie niemand sehen will.
Ja, ich meine, es ist immer noch die FDP. Sehen schon, bei Kubicki sehen es, glaube ich, relativ viele. Bei Menschen, die mehr politische Macht haben, da mache ich mir noch so ein bisschen mehr Sorgen. Aber ich finde wirklich, also wirklich unabhängig von den Inhalten der FDP, ist das große Problem, das die FDP hat, diese zerstörerische Rhetorik. Allein schon, wie Kubicki darauf reagiert hat, dass er jetzt zum Vorsitzenden gewählt wurde. Und wie du schon sagst, es war jetzt kein fulminanter Sieg, sagen wir mal. Dass er dann irgendwie sagt, hier, ne, dass Frau Strack-Zimmermann jetzt weiß, wo der Hammer hängt.
Ja.
Was bist du denn, Wolfgang Kubicki? Bist du irgendwie, er klingt wie so, also ich will nicht sagen, er sei ein Despot oder so, aber er klingt halt wie einer, der es so allen mal richtig zeigen will und nicht wie so ein Demokrat halt, der sich freut, wenn er mit seinem politischen Angebot überzeugen kann, der aber zugleich auch weiß, dass seine Wahl nicht für immer ist und auch nicht sein sollte im Sinne der Demokratie. Ne? Irgendwie so ein bisschen Demut wäre doch schön.
Es ist traurig, aber ich weiß, also Kubicki ist, glaube ich, jetzt auch nicht bekannt für seine Demut. Also das sind ja, also die knapp 60%, das ist ja vor allem Ego. Also 100% von diesen 60%, die er bekommen hat, ist ja einfach, ja, Rhetorik, Ego, ich weiß nicht. Ganz unangenehmer Typ.
Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ich war, glaube ich, noch nie in einem Raum mit Wolfgang Kubicki. Aber ich weiß auch nicht, ob ich all meine Lebensenergie darauf verwenden werde, zukünftig das zu ändern und mal in einen Raum mit ihm zu kommen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn, fairnesshalber muss ich sagen, ich habe ihn auch mal in meine Sendung eingeladen. Aber er hat nicht zugesagt, leider.
Ah, okay. Na, immerhin. Ist ja, aber wie fandest du das generell, dass Agnes Strack-Zimmermann so sehr spontan, in Anführungszeichen, sich dann noch zur Kandidatur aufgestellt hat?
So ein bisschen knapp und seltsam. Mhm. Also, ich meine, die ist ja nicht 19, also die hätte doch sich da vorher Gedanken drüber machen können. Also so richtig aussichtsreich fand ich das jetzt nicht so, ja, wie sie es gemacht hat. Naja.
Also ich weiß nicht, ob das überhaupt ihre Intention war, dass sie gewählt wird. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nämlich trotzdem, dass es super wichtig war, dass sie sich aufgestellt hat, einfach um auch Kubicki einmal dazu zu bringen, deutlich auszusprechen, dass die FDP nicht koalitionsfähig mit der AfD ist, weil durch die Kandidatur erst nochmal so richtig auch medienwirksamer, glaube ich, diese Zerrissenheit innerhalb der Partei deutlicher wurde und Kubicki sich halt an die anpassen musste. Und bisher hatte er eigentlich schon gesagt, okay, ich habe kein Problem damit, in rechten Gefilden zu fischen, um jetzt irgendwie meine Mehrheiten hier durchzubekommen, wie ich es will. Und ich glaube, dadurch, dass Agnes Strack-Zimmermann halt dann diese Gegenstimme war in dem Moment, war er ja auch gezwungen, irgendwie noch den Rest, der eher bei ihr ist, von sich zu überzeugen und dann das einmal so deutlich auszusprechen. Das, ja, fand ich schon wichtig.
Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich fand es aber in jeder Hinsicht taktisch unklug. Mhm. Also ich fand, wie sie es gemacht hat, taktisch unklug und auch so ein bisschen Ich habe gerade gesagt, sie ist nicht 19, womit ich jetzt so ein bisschen meinte, dass sie nicht nur schon sehr lange auf der Welt ist, sondern eben auch schon sehr lange in der Partei, in der FDP und um diese Rhetorik ja weiß. Also sie ist selbst ja rhetorisch durchaus auch interessant. Ne? Also ich verstehe, was du meinst und finde absolut, dass man das so sehen kann. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich fand jetzt nicht, dass er als sozusagen als Getriebener da rausging, sondern es irgendwie, dass es so ein bisschen klar war, dass er es.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Wir kommen gleich zu noch einem fröhlichen Thema, aber mal angenommen, ihr würdet auch gerne andere Podcasts hören, dann hätten wir hier einen Vorschlag für euch.
Mal angenommen, wir heiraten unsere Freunde.
Mal angenommen, niemand will mehr nach Deutschland einwandern.
Mal angenommen, wir werden alle über 100. Wie sähe unsere Gesellschaft dann aus?
Mal angenommen, Drogen werden legal. Landen wir dann in einer richtigen Suchtkrise?
Oder sparen wir einfach nur viel Geld bei der Strafverfolgung?
Hallo, wir sind Samira,
Mathis
und Julia.
Im Quarks-Podcast Mal angenommen finden wir für euch Antworten. Bei uns erfahrt ihr faktenbasiert, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn wir was anders machen als bisher.
Wir suchen nach den besten verfügbaren Studien und Statistiken. Wir sprechen mit Experten und Expertinnen und schauen auch in andere Länder.
So können wir für euch einordnen, was ist realistisch und was eher nicht.
Was passiert im Worst Case und was im Best Case?
Quarks Mal angenommen erscheint alle 2 Wochen, immer freitags.
In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Abonniert uns gerne, um keine Folge zu verpassen.
Und wir kommen jetzt zum fröhlichen, gute Laune-Thema Migration. Hurra!
Alter, du hast dir heute so die Bretter rausgesucht.
Ja, heute ist gut. Ja, richtig.
Heute, ja.
Ne? Ich weiß. Ich dachte, Migration, das ist doch wirklich das entspannteste Thema. Das ist auch so ein Thema, wo Rhetorik gar keine Rolle spielt, wo die Leute einfach immer so sachlich und grundsätzlich positiv gestimmt drüber sprechen. Mhm. Ja. Es kommen neue, ungeahnt menschenfreundliche Dinge zu auf Leute, die nach Europa fliehen. Die EU hat das Asylrecht verschärft, schon Mitte 2024. Yay. Genau, schon in Mitte 2024 beschlossenen GEAS, das steht für gemeinsames europäisches Asylsystem, was sehr viel netter klingt, als es ist. Schon darin wird der Weg freigemacht für Asylzentren an den EU-Außengrenzen. Deutschland macht da fröhlich mit. Es sollen Zentren in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Hessen entstehen, was ein bisschen absurd klingt, weil ja in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Hessen gar keine EU-Außengrenze liegt, aber internationale Flughäfen. Und in diese Zentren sollen dann Menschen gesteckt werden, die zum Beispiel über ihre Identität gelogen haben, aber halt auch Menschen, die gar nichts falsch gemacht haben, außer aus einem Land zu fliehen, das eine Schutzquote von maximal 20% hat. Die sitzen dann also zum Teil monatelang, denn so lange kann ja ihr Asylverfahren dauern, fest in einem Zentrum, das sie höchstens verlassen können, wenn sie dahin gehen, wo sie hergekommen sind, was sie vermutlich nicht wirklich wollen. Und weil das nicht ausreicht und Zentren sowas Schönes sind, hat sich die EU jetzt auch noch darauf geeinigt, dass es mehr und schnellere Abschiebungen geben soll. Deshalb dürfen abgelehnte Asylbewerber, auch Familien mit Kindern, fortan in Abschiebezentren in Drittstaaten gesteckt werden, auch wenn sie überhaupt keinen Bezug zu dem Land haben. Man kann das unmenschlich nennen, aber unser Innenminister Alexander Dobrindt kennt viel schönere Worte.
Nach Jahren der Unordnung, des Kontrollverlustes, der Inkonsequenz an den europäischen Außengrenzen und in der europäischen Migrationspolitik gelingt es jetzt wieder deutlich mehr Ordnung zu schaffen, Klarheit und Konsequenz walten zu lassen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre bei dem Thema viel lieber Alexander Dobrindt zu als mir selbst. Es klingt viel schöner, oder?
Es klingt so einmal sugarcoated, ich könnte kotzen. Es ist wirklich so krass. Also gerade vor allem, was du jetzt auch meintest mit den Flughäfen, es ist ja so absurd. Ich habe noch mal gegoogelt, es kann sein, dass Betroffene durch diese Regelung bis zu 6 Monaten dort festgehalten werden. Und das ist ja wirklich haftähnlich. Also die dürfen den Flughafen nicht verlassen, weil sie, jetzt kommt es, als offiziell nicht eingereist gelten. Also das ist so, das hat ja auch wieder so einen ganz tollen Namen, nämlich Fiktion der Nicht-Einreise. Also auf so eine bescheuerte Idee muss man erstmal kommen. Und also es ist wirklich, es ist furchtbar.
Aber Alexander Dobrindt, der sagt das doch so schön. Ich finde das so toll. Ich frage mich das bei Katharina Reiche, also ein bisschen themenfremd, ihr habt es, aber Katharina Reiche hat auch irgendwie zu ihrem Heizungsgesetz, mhm. ich sage das jetzt in Anführungszeichen, mhm. das sieht man nicht, da hat sie auch so eine Rede gehalten, wo es auch irgendwie, wo sie auch so viele ganz negative Worte für das Vorher und ganz viele positive Worte für das Jetzt verwandt hat. Ne? So wie Alexander Dobrindt eben auch gerade, ja, vorher Kontrollverlust und Inkonsequenz und jetzt endlich wieder Ordnung und Kontrolle. Und ich stelle mir dann immer so die RedenschreiberInnen vor, ob die sich nicht so ein bisschen blöd vorkommen, weil das ist ja wirklich, das ist ja Overacting in Textform, was die da machen. Ja. Die müssen sich doch so bekloppt vorkommen, komplett, ehrlich gesagt.
Also ich frage mich auch, ob die dann, wenn die abends nach so einem Arbeitstag nach Hause kommen, richtig schön lang duschen müssen, um die Scheiße sich irgendwie vom Leib abzuwaschen, die sie da produziert haben den ganzen Tag. Es ist ja wirklich unfassbar.
Die Frage ist, also um jetzt mal auf das Wichtigste, den wichtigsten Aspekt von diesem ganzen Thema zu kommen, wie sehen die Beziehungen der RedenschreiberInnen von Alexander Dobrindt aus? Also sind die in ihren privaten Diskussionen auch so manipulativ? Weil die kennen ja die Kniffe, weißt du?
Ja, nein, voll. Ja, also ich glaube, die haben auf jeden Fall extrem gesunde Beziehungen und sind selbst nie das Problem, sondern die jeweiligen PartnerInnen sind das Problem. Und ich glaube, da wird richtig viel mit emotionaler Schuldumkehr gespielt. Ah, yam, yam, yam. Das schmeckt doch.
Ich habe überlegt, ich könnte ja jetzt vielleicht, oder irgendjemand, du könntest es auch machen, wir könnten so investigativ Reporterin werden, aha, jetzt, und einfach mal so einen Redenschreiber von Alexander Dobrindt heiraten. Einfach nur aus Recherchegründen und dann öffentlich, wow, so sieht es wirklich aus.
Geil, ja.
Bisschen Einsatz.
Ja, wir spielen the long game. Also wirklich, wir geben uns einmal richtig die Kante. Und dann kommt so eine Enthüllung. Und dann, wie würdest du die Enthüllung nennen, wenn die Reportage rauskommt?
Hinter den Kulissen von Alexander Dobrindt. Aber das klingt ein bisschen, als hätten wir Alexander Dobrindt geheiratet. Ich weiß nichts über sein Privatleben. Ich möchte, dass das so bleibt.
Ich hoffe auch. Ich würde es, also
was
ich
hinter den Kulissen von dem passiert, was hinter den Kulissen von, ja, nee, erzähl. Ich bin noch bei keinem guten Titel.
Ja, also ich finde, also es gibt ja ganz viele Dating-Formate so im Fernsehen, Privatfernsehen, aber da würde ich irgendwas umformulieren. Also es gibt ja so First Dates, ich würde es dann einfach Last Dates nennen oder so.
Last Dates.
Irgendwie sowas, da findet sich noch ein Name. Ich bin da zuversichtlich. Dating ohne Grenzen ist auch so einfach ein Vorschlag mal. Ja.
Die Frage wäre auch, also wenn wir hier schon über neue Rollen sprechen, ne? Also wenn wir jetzt, wir sind Investigativ-Journalistinnen plötzlich und dann erkennen wir aber plötzlich, wenn wir dann ja verheiratet sind mit denen, das Potenzial und werden zu Aktivistinnen, weil wir könnten dann ja aus dem tief Privaten heraus, wenn wir selber uns in Rhetorik
die bearbeiten,
schulen,
ne?
Die bearbeiten. Und dann schreiben die am Ende andere Reden für Alexander Dobrindt.
Boah.
Ist wirklich ein bisschen Langzeitprojekt, glaube ich.
Das ist richtig
aber
lang.
Aber ich sehe da Potenzial.
Schon am Frühstückstisch dann sonntags einfach mal so ein bisschen was einwerfen, dass das ja gar nicht so eine gute Idee ist, alles. Oder wie siehst du das?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin rhetorisch da nicht geschult genug, glaube ich, bis jetzt. Aber ich würde das ändern. Ich würde in die Lehre gehen bei wem eigentlich? Vielleicht bei Wolfgang Kubicki. Ich würde in die Lehre gehen bei Wolfgang Kubicki, um Alexander Dobrindt umzudrehen.
Ja, ich glaube,
das klingt schlimm.
Ich glaube, ich würde das so sehr niedrigschwellig permanent irgendwie im Alltag einbauen. Also ich würde so Post-its in der Wohnung verteilen, ich würde mal, keine Ahnung, einfach so ein paar Spiegel in der Wohnung aufhängen, dann kann der Gute ein bisschen reflektieren. Einfach die ganze Zeit ein paar Sachen einstreuen und dann gibt es, glaube ich, ja Studien, dass wenn man regelmäßig so nebenbei Sachen erwähnt, dass sich das dann irgendwann so manifestiert in den Köpfen der Leuten. Und darauf würde ich, glaube ich, meine Hoffnung setzen.
Weißt du, was ich richtig gut finde? Wir sind eingestiegen mit dem Gedanken, dass diese Leute bestimmt super manipulativ sind in ihren Beziehungen. Und jetzt schmieden wir Pläne,
ja,
wie wir dir so richtig schön manipulieren
können. Können wir schon längst, so, genau.
Nach diesem Gespräch würde ich nicht mehr in der Beziehung mit mir sein wollen, ehrlich gesagt.
Ja, du, da, ja, ich glaube ich auch nicht mit mir. Aber das ist ja egal. Wir sind ja auch, na gut, wir sind in Beziehung mit uns selbst, hoffe ich. Aber die ist nicht so toxisch, hoffe ich. Also wir sind nur zu anderen toxisch, zu denen, die es verdient haben, so.
Ich gebe mir große Mühe, fair zu mir selbst zu sein. Was interessant ist an dieser, wir sind schon wieder bei Rhetorik ja ganz viel, ne? Mhm. Was interessant ist, ist, dass natürlich das passiert, was der Populismus eigentlich immer schafft, nämlich dass er bestimmt, auf welchem Spielplatz man sich austobt und dann eben nicht mehr über die eigentlichen Probleme spricht. Ne? Also dass diese ganze Aktion, ja, wir verschärfen das Asylrecht und so.
Komplett.
Der Trick ist ja, wir machen, was die Rechten wollen, damit die Rechten nicht mehr Stimmen bekommen. Ja. Das ist ja erfahrungsgemäß auch historisch gesehen schon immer sehr erfolgreich gewesen.
Immer, ja. Super.
Und was dann halt nicht passiert ist, dass man darüber spricht, was die eigentlichen Probleme sind. Ne? Also ob es wirklich so problematisch ist, wenn Menschen in einem anderen Land leben wollen oder ob wir nicht vielleicht die Probleme, also, die sich durch die Migration auch zeigen, aber gar nicht durch die Migration verursacht werden und man die nicht lösen sollte, sowas wie Wohnungsnot oder unterfinanzierte, überlastete Kommunen oder mangelnde Integration oder mangelnde Psychotherapie. Das ist übrigens auch was, worüber viel zu wenig gesprochen wird. Auch in Bezug, natürlich nicht nur, ne, aber eben auch in Bezug auf Leute, die einfach traumatisiert nach Deutschland kommen. So. Und über all diese Dinge könnte man sprechen, all diese Dinge könnte man angehen, anstatt diese armen Menschen zu isolieren, zum Teil monatelang. Und,
und deren Leid auch zu kriminalisieren. Also total. Ich glaube auch, dass so eins der Hauptprobleme ist, dass diese GEAS-Reform die Illusion erschafft, Migration sei kontrollierbar, steuerbar und unterm Strich eine Frage der Verwaltung. Also, dass es einfach klare Kategorien braucht und abertausende Gesetze und noch mehr Strenge und dann verschwindet das Problem. Aber das ist ja Bullshit. Also, realpolitisch ist und bleibt Migration ja ein Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Und egal, wie viele Verschärfungen da noch kommen, das wird die Menschen in Not, die sich dann dazu entschließen, ihr Leben zu riskieren, um in Sicherheit und Frieden irgendwann mal in was auch immer welchem Zielland dann zu leben, die wird es ja nicht davon abhalten, um ihr Überleben zu kämpfen und nach Europa zu kommen. Also GEAS löst, du hast es ja so schön gesagt, keine vorhandenen Probleme, sondern schafft einfach noch neue dazu und ist on top eine zusätzliche finanzielle Belastung, eine bürokratische Belastung und natürlich vor allem auch einfach moralisch und ethisch komplett verwerflich und lässt, genau, diese Fluchtrouten werden gefährlicher, die werden tödlicher, die werden menschenrechtswidriger. Und was ich jetzt so absurd finde, dass das sogar jetzt noch expandiert wird. Also in der EU kann man ja nicht mal innerhalb der Grenzen, unserer Grenzen, diese Menschenrechtsverletzungen verhindern. Und jetzt wollen die auch noch diese Return Hubs, also diese Abschiebezentren außerhalb der EU-Grenzen einführen und sagen dann da aber, ja, also in den Drittländern können wir dann auch gewährleisten, dass die Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden. Was ist das für ein Schwachsinn?
Ich finde, was ist das für ein Schwachsinn, ist die perfekte Abschlussfrage. Man braucht ja nicht immer Abschlusssätze für dieses Thema, für diesen Podcast eigentlich. Aber wie steht es um deine Laune bis jetzt? Haben wir schon das Weinen-Level erreicht oder geht noch?
Also ich bin nah dran, aber ich bin auch sehr viel einfach im Rage. Also es ist wirklich, ich bin also wirklich, wirklich wütend und ich bin sehr geschockt.
Aber weinst du nie aus Wut? Ich kann richtig gut aus Wut weinen.
Ja, nee, vielleicht bin ich dann doch nicht in so einer guten Beziehung mit mir selbst wie du. Aber ich schaff's nicht so gut. Aber vielleicht, wenn wir hier am Ende des Podcasts sind, passiert's. Ich kann für nichts garantieren. Also ich glaube, wenn ich mich noch mehr, ich meine natürlich, mein ganzes Wissen auch mit GEAS, es basiert sehr viel auf Wissenslücken und Halbwissen, weil ich habe das nie studiert, ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen sogar. Mhm. Und da gibt's ja so viel noch zu. Also so ein Deep Dive, den man machen kann, ich glaube, das mache ich auch in gewisser Weise, ich muss es leider sagen, so ein bisschen manchmal dann aus Selbstschutz, dass ich mir das in so Häppchen einteilen muss, um dann da nicht reinzukommen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich so in Klausur gehen würde, eine Woche lang mich damit beschäftigen würde, noch mehr, als ich es ohnehin schon tue, dann würde ich auf jeden Fall anfangen, vor Wut zu heulen. Also ich glaube, das letzte Mal vor Wut geheult habe ich, als ich, also in Bezug auf dieses Thema, als ich im Kino war für Kein Land für Niemand. Mhm. Das hat mich komplett umgehauen. Also, und auch noch eine Woche danach.
Ja.
Sehr empfehlenswert übrigens.
Ja.
Ja.
Ich finde auch, wir müssen das nicht in einer Folge schaffen. Wir sind aber noch gar nicht ganz am Ende. Ich glaube aber, dass es jetzt, mal gucken, weil mal gucken, was jetzt passiert, denn wir kommen ja jetzt hierzu.
Eine letzte Frage.
Ich habe ja die winzig kleine Hoffnung, dass es jetzt vielleicht etwas weniger niederschmetternd wird als die Themen, die ich für heute ausgewählt habe. Aber wer weiß, ja. Wer weiß. Eine letzte Frage bedeutet, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen noch, die gar nicht politisch sein muss. Sie darf aber, wie auch immer wir uns das aussuchen. Und du darfst entscheiden, wer von uns zuerst fragt.
Oh, dann fang du gerne an.
Okay.
Wenn du möchtest.
Also, ich habe mir aufgeschrieben als Frage, was ist dein großes Ziel? Ich weiß auch nicht genau, was ich damit meine mit der Frage. Du kannst es ein bisschen anpassen. Du kannst sagen im Leben, du kannst sagen beruflich, du kannst sagen diese Woche, was immer du möchtest.
Boah, du kommst hier heute wirklich mit einem Brett nach dem nächsten um die Ecke.
Yes.
Also, mein Ziel. Mein Ziel, also ich habe, wenn diese Folge hier rauskommt, das ist ja Freitag.
Genau. Heute ist Donnerstag, sage ich nochmal transparenzhalber.
Genau. Ich habe gestern Abend meine Fun Facts Folge aufzeichnen dürfen, endlich. Und mein eines Ziel ist, dass sich die möglichst viele Leute anschauen, weil ich da über ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema gesprochen habe, nämlich um die Reformierung des psychisch Krankengesetzes. Und da kommen ganz viele tolle neue Ideen auf uns zu, neben den ganzen Honorarkürzungen für die Psychotherapeutinnen. Und hast du nicht gesehen, hat sich die Bundesregierung jetzt ganz viele tolle Neuerungen ausgedacht. Und da würde ich mir wünschen, dass das möglichst viele Leute sehen und auf dieses Thema aufmerksam machen, weil ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das würde mich sehr glücklich machen. Und abgesehen von so ganz kurzfristigen Zielen habe ich mir vorgenommen, mein Leben ein bisschen entspannter zu leben. So, also das ist eine sehr offene Frage und eine sehr offene Antwort. Ich habe gemerkt, dass ich die letzten Monate und auch, ja, eigentlich Jahre, ich habe sehr wenig frei gemacht, ich habe sehr wenig Urlaub gemacht, ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe leider wirklich noch dieses Denken in mir, weil das auch durch meine Schulzeit so sehr geprägt wurde, dass Arbeit keine Arbeit ist, sobald sie Spaß macht, und Arbeit muss wehtun, um Arbeit zu sein. Und dadurch, dass mir mein Job oft Spaß macht, verdränge ich, wie viel ich arbeite, und überarbeite mich dann. Und ja, das ist was ich auf jeden Fall angehen will. Und im Moment mache ich es explizit ganz so, dass ich meine Pausen als feste Termine in meinen Kalender eintrage und drumherum meine To-Dos, die ich erledigen muss im Arbeitskontext. Und das halt, ja, führt dazu, dass ich viel mehr Freunde sehe, viel mehr Me-Time habe, Self-Care und Work-Life-Balance. Friedrich Merz, bitte einmal weghören. Aber genau, das sind so meine Pläne.
Ja, aber weißt du, deswegen, also jetzt kann ich es ja offenbaren, das war der Teil, der in einer toxischen Beziehung mit dir ist, der mir aufgetragen hat, heute so viele Bretter rauszuholen, damit dieser Podcast nicht so viel Spaß macht, damit du das als Arbeit anerkennst, verstehst du? Damit du dich danach wiederum entspannen kannst. Weil du dann hiernach hast du dann das Gefühl.
Es hat mir aber leider Spaß gemacht.
Das tut mir total leid, das war nicht mein Ziel.
Ja.
Verdammt. Ah. So ein Mist. Und ansonsten, genau, hört euch, guckt euch, wo auch immer, es gibt es ja auf allen Plattformen, Fun Facts von Florentina an, macht das. Und alle anderen davon natürlich auch, alle anderen Fun Facts folgen. Was ist deine Frage? Ich habe Angst.
Darf ich noch ganz kurz fragen, wie es bei dir ist mit diesem Arbeitsthema?
Oh.
Also hast du das auch oder… Weil du bist ja jetzt auch schon länger im Game als ich und auch gerade in diesem Bühnenauftrittskosmos. Hört das irgendwann auf? Besteht noch Hoffnung, Sarah?
Nein.
Oh nein.
Nee, nein, weiß ich nicht.
Jetzt heule ich wirklich.
Ja, ja, ja. Nein, ich bin, also ich glaube, ich habe nicht dieses Ding, dass ich das Gefühl habe, es ist keine Arbeit, wenn es Spaß macht. Es ist aber auch so, ich darf einfach den ganzen Tag Sachen machen, die mir Spaß machen, was ich ganz, ganz toll finde und sehr, sehr zu schätzen weiß. Das ist ja gar nicht üblich und nicht selbstverständlich und ne, so. Das heißt, das habe ich eben auch und dann ist es einfach schwierig aufzuhören, weil es so viel Spaß macht. Das heißt, ich mache auch eigentlich viel zu viel. So, ich mache zu viel und finde es schwierig, weniger zu machen, weil das alles so toll ist. Das ist auch so ein bisschen der Grund, also ich, dieser Podcast zum Beispiel macht auch total viel Spaß, jetzt seit 4 Jahren schon. Und ich merke aber zugleich, dass ich ganz viele Sachen absagen muss, weil ich nicht noch mehr Zeit habe. So, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich will noch mal so ein bisschen Raum schaffen für die anderen Sachen, die ich jetzt alle so nicht machen kann. Dramatischer ist es auch nicht. Ne? Also es gibt keine große Geschichte, warum ich jetzt diesen Podcast nicht mache, sondern es ist einfach das. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, mit Dingen aufzuhören. Ich finde es ganz, ganz schwierig, Dinge nicht zu machen, die toll sind. Und das ist ja ein riesiger Luxus eigentlich, ne? Und das kann sich ja auch wirklich wieder ändern. Also ich würde mich gar nicht der Illusion hingeben, dass das für immer so ist, dass man immer nur Sachen machen darf, die toll sind. Das kann sich ja jederzeit wieder ändern. Insofern ist es ja schon auch schlau, dann viele von den schönen Sachen zu machen. Aber eine Sache, die man wirklich lernen muss, ist irgendwie erkennen, wie viel gut für einen selber ist. Und ich bin schon besser darin geworden über die letzten Jahre, aber ich kann auch noch was lernen, glaube ich. So. Aber insgesamt, ich will mich gar nicht beschweren. Ich finde das insgesamt schon sehr besonders. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob es anders wird mit dem, also solange du irgendwie selbst bestimmen kannst, wie viel du arbeitest und das macht Spaß, naja, ne? Dann hast du halt auch niemanden, der dir sagt, lass mal irgendwie. Ja. Das heißt, ich glaube, du musst das lernen wahrscheinlich. Und ich bin nicht diejenige, die dir sagen kann, wie es geht.
Die es mir beibringen kann. Genau. Schade, schade, schade.
Ja.
Schade, Marmelade. Naja, okay. Dann werde ich da einfach immer wieder ein bisschen drauf achten und hoffentlich wieder zurückpendeln.
Ja, man muss auf sich selber aufpassen, das ist schon so. Sonst droht ja auch die Gefahr, dass man irgendwann den Spaß an den Sachen verliert und das sollte ja nicht passieren. Also es gibt ja einige Menschen aus, gerade auch aus dieser Bühnen- und Comedy-Branche, nenne ich es, ne? Die wirklich komplett Burnout bekommen haben oder völlig fertig waren, irgendwann auch körperlich und so. Ich nenne jetzt keine Namen, weil ich tatsächlich nicht weiß. Nee, ich glaube, dass da ganz viele Öffentliche auch drüber sprechen. Ich habe aber gerade nicht sicher im Kopf, wer da öffentlich drüber gesprochen hat. Deswegen,
wer da und wer nicht.
Genau, deswegen sage ich,
ist das vielleicht ist,
auch völlig, ist ja auch völlig egal. Aber das ist was, was einem dann passieren kann, glaube ich. Deswegen immer schön auf sich selber aufpassen. Und auf die Menschen um einen
herum.
Das
ist sehr gut, dass du sagst, auf einen selbst aufpassen, weil es schließt perfekt an eine Frage an,
okay,
die ich für dich habe. Es ist eine ganz kleine Ja-Nein-Frage und wenn du die ganz schnell beantwortest, vielleicht darf ich dann sogar noch eine zweite stellen, aber ich würde gern wissen, ob du mittlerweile einen Helm beim Fahrradfahren trägst.
Immer.
Weil ich habe den Podcast mit Kai Kofe gehört und ich da hast du Besserung gelobt und ich habe mir Sorgen gemacht, ich bin ehrlich.
Ja, ja, immer. Aber das habe ich, glaube ich, da auch schon recht, also okay, da hätte es noch eine leere Versprechung sein können, aber auch da war ja der Unfall, den ich hatte, für die Leute, die das nicht gehört haben, ich hatte einen Unfall, ein Motorrad ist auf mich draufgefahren und ich konnte wirklich gar nichts dafür. Das heißt, diese Illusion, ach, ich bin ja vorsichtig im Straßenverkehr, es ist eine Illusion, weil wenn die anderen nicht vorsichtig sind, hast du nichts davon. Und da war der Unfall eben auch schon 3 Monate her. Insofern hätte ich seitdem dann wieder damit aufhören können. Ja, habe ich aber nicht. Also ich fahre auf jeden Fall immer mit Fahrradhelm und ich bin total dafür. Auch wenn ich selbst so dumm war und erst diese Erfahrung machen musste, um das zu tun, möchte ich trotzdem jetzt allen Menschen ins Gewissen reden. Bitte tragt Fahrradhelme. Ist auch toll, wenn ihr schöne Frisuren habt, aber wenn das Gehirn Matsch ist, hat man halt gar nichts davon. So. Jetzt habe ich sehr lange auf eine Ja-Nein-Frage geantwortet, aber du darfst natürlich trotzdem noch.
Yes, danke dir. Das ist nämlich eine Frage, ich fand sie sehr süß, von einem großen Fan deines Podcasts, abseits von mir natürlich, ist Jörn. Ich möchte ihm einen kleinen Shoutout geben. Der war total hyped, als er gehört hat, dass du mich eingeladen hast. Und er hat eine Frage sich überlegt, und zwar, was hast du als letztes bei eBay gekauft oder verkauft? Und da dachte ich, das interessiert mich auch, weil eBay hat ja auch oft dann, wenn man was kauft, mit Fehlkäufen zu tun. Und genau, auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Was war dein letzter Fehlkauf so? Was ist da auf eBay abgegangen?
Ich habe auf eBay, ich weiß gar nicht, bestimmt habe ich schon mal irgendwann was auf eBay. Also meinst du jetzt so eBay Kleinanzeigen oder eBay?
Ja,
genau. eBay Kleinanzeigen.
Oder nutzt du es gar nicht?
Ehrlicherweise, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich verschenke häufiger mal Kindersachen auf eBay Kleinanzeigen. So, ja, ich habe aber damit aufgehört ein bisschen.
Schäm dich, Sarah.
Ich habe ein bisschen aufgehört damit, das auf eBay, weil ich das Gefühl habe, dann, dass dann vor allem Leute kommen, die das dann verkaufen. Und das ist irgendwie okay, aber auch so ein bisschen, es ist okay, weil ich meine, die Leute, die das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, sind jetzt auch nicht die Menschen, die super reich sind. Das heißt, es ist auch nichts Schlimmes, aber ich habe mir dann angewöhnt. Und auch das klingt jetzt ein bisschen klischeebehaftet und ein bisschen doof, aber was soll ich sagen? Es ist halt, ich habe mir angewöhnt, das in ein Flüchtlingsheim zu bringen, die Sachen. Deswegen habe ich tatsächlich mit eBay Kleinanzeigen jetzt länger nichts zu tun gehabt. Jörn.
Das ist schade für die Frage, aber das ist ja mega gut, dass du das so für dich jetzt geregelt hast. Also das finde ich eine super Lösung.
Ja, es ist merkwürdigerweise ja so, dass, also was heißt merkwürdigerweise, aber man hat ja eine emotionale Bindung zu Gegenständen manchmal und
oder
zu so Babyklamotten natürlich ein bisschen, ne?
Ja,
und dann will man irgendwie
kann ich nicht
das
mitreden,
so.
Aber stelle ich mir vor, ja.
Ja, abgeben, aber auch gerne so ein bisschen vielleicht denken, ja, ach, und wenn es dann doch wieder verkauft wird, ist ja jetzt irgendwie auch blöd, weiß ich nicht. Ich habe da tatsächlich unverhältnismäßig viel drüber nachgedacht, ohne zu einem wirklich eindeutigen Ergebnis zu kommen. Und dann habe ich aber gedacht, man kann ja auch mal so ein bisschen in der analogen Welt sich fortbewegen, weißt du? Und nicht muss nicht unbedingt das über dieses viel anonymere Online-Ding machen.
Das ist so, also wirklich, das ist wie Dating auch so ein bisschen, weil dann weiß ich ja, wenn ich es irgendwo hingebe, wenn ich analog mit den Leuten, so wie du so schön gesagt hast, in Kontakt trete, dann weiß ich ja auch, wo die Sachen dann landen. Oder ich weiß es eher, als wenn ich das irgendwie ganz über online mache. Und ich habe das Problem auch mit meinen Kuscheltieren. Die liegen seit Jahren zuhauf in meinem Schrank und ich kann mich nicht überwinden, die über eBay halt loszuwerden. Und ich glaube, wenn ich die halt irgendwo analog hingeben würde, wäre es auch nochmal eine andere Sache für mich.
Ja, 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 aber dann mach das doch. Also es ist, glaube ich, immer sinnvoll, vorher anzurufen. Oder manche haben, da sind wir dann wieder bei online, aber du würdest sie ja trotzdem analog hinbringen. Manche Einrichtungen haben auch online so Listen, was sie halt gerade brauchen. Weil es ist, glaube ich, auch nicht immer gut, wenn man einfach mal so eine Kiste hinbringt und die denken, okay, was soll ich jetzt mit 40 Kuscheltieren, ne, so. Wenn man denen nicht zur Last fallen will, ist es immer gut, wenn man vorher mal
es
nachfragt,
sind schon
was 60, sie brauchen können.
Ich bin ehrlich, aber
ich habe schon hoch angesetzt, aber okay. Du könntest sie ja aufteilen so ein bisschen, aber dann mach das doch.
Ja.
Guck mal, jetzt sind wir.
Nee, dann, das ist doch super, dann ist das mein Ziel.
Dann, ey, so finden wir
Antworten.
Full
Circle Moment hier.
Yes, sowas von. Und das ganz ohne zu weinen. Das war Bosettis Woche für heute. Zum vorletzten Mal, wenn euch diese Folge gefallen hat, dürft ihr wie immer gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn nicht, dann dürft ihr wie immer sehr gerne nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Und ihr dürft ein letztes Mal Bosettis Woche hören in 2 Wochen am 19. Juni, dann mit Bodo Wartke. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Florentina. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Lieben, lieben Dank für die Einladung. Fand ich auch sehr schön.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.